Brettspielmonster, der Brettspiele-Podcast mit Ingo und Ronny.
Hallo und herzlich willkommen bei den Brettspielmonstern. Unser heutiges Thema Meeple Goes 2 und bei mir ist der liebe Ingo wie immer. Hallo Ingo.
Schönen guten Abend, lieber Ronny, ich grüße dich.
Auch wir steigen ein in das fröhliche Raten, welche Spiele für die Spiel des Jahres-Nominierung auf die Liste kommen. Wir haben uns überlegt, jeder drei Spiele zu nennen und dann unseren persönlichen Favoriten zu küren. Ingo, ist es dir denn eher leicht oder eher schwer gefallen, Spiele für die Liste zu finden?
Das kommt ganz drauf an. In der Kategorie Spiel des Jahres, der rote Pöppel, ist es mir tatsächlich schwer gefallen. Einfach, weil nicht so viele Spiele, die ich in dieser Kategorie sehe, von mir gespielt worden sind im letzten Jahr. Leider. Und deswegen versuche ich natürlich auch jetzt nicht, irgendwelche Spiele hier in die Diskussion zu bringen, die ich gar nicht selber gespielt habe. Im Bereich Kennerspiel sieht das anders aus. Da habe ich doch schon einiges gespielt und habe da auch ein paar Ideen und Vorschläge und Vermutungen, was möglicherweise nominiert werden könnte.
Ja, das geht mir im Grunde ganz genauso. Ich glaube, Spiel des Jahres ist bei uns halt auch mehr sowas wie ein Absacker oder mal für eine kleine kurze Runde. Und da haben wir auch nicht so viel Auswahl meistens in unserem Regal wie für die Kennerspiele. Also es ist fast so, dass jedes Spiel des Jahres Kandidat, das ich gespielt habe, auch meine Liste ist. Also ich habe in dem Jahr, glaube ich, nur so 5 oder 6 Spiel des Jahres Kategorie Spiele gespielt. Und davon habe ich dann halt im Grunde mir 3 rausgesucht.
Ja, ist bei mir ähnlich. Also der Unterschied ist aber, ich habe die Spiele eigentlich alle hier, die möglicherweise so vermutet werden, dass sie nominiert werden könnten. Aber sie sind einfach nicht auf den Tisch gekommen bislang. Und deswegen werde ich sie jetzt dann auch entsprechend von meiner Seite aus so nicht nennen, weil ich finde, es soll jetzt meine Meinung widerspiegeln oder unsere Meinung widerspiegeln und nicht das, was jetzt irgendwie schon von anderen möglicherweise gesagt worden ist.
Ja, genauso habe ich es auch gemacht. Also keine Spiele auf die Liste gesetzt, die ich jetzt selbst nicht kenne, nur weil andere sie empfohlen haben. Ich würde auch vorschlagen, obwohl es normalerweise eher der Brauch bei vielen ist, dass sie zuerst mit dem Kennerspiel anfangen, weil das Spiel des Jahres dann das Wichtigere wäre und dann so eine Art Steigerung wäre. Für uns ist ja eindeutig das Kennerspiel wichtiger, deswegen würde ich sagen, fangen wir mit dem Spiel des Jahres an.
Mit dem Kennerspiel des Jahres, meinst du?
Nee, wir fangen mit dem Spiel des Jahres an, weil das Unwichtigere ist und steigern uns zum wichtigeren Kennerspiel des Jahres.
Ich würde das aber nicht als unwichtiger entscheiden.
Also. Ja, für uns ist es nicht so relevant. Wir werden jetzt nicht loslaufen und jedes Spiel von der Liste des Spiel des Jahres kaufen.
Stimmt ja, muss ich ja nicht. Ich habe die alle schon hier.
Ich würde nicht jedes Spiel von der Liste kaufen und daher ist für mich interessanter, ob es vielleicht irgendeine Überraschung oder eine bestimmte Empfehlung für das Kennerspiel gibt, das ich mir angucken würde, aber Spiel des Jahres fällt da eher raus. Deswegen, um die Spannung dann quasi aufzubauen, fangen wir erst mit dem kleineren an, mit dem Spiel des Jahres und steigern uns dann zu dem großen Kennerspiel. Dann fang du doch mit deiner Top 1 an oder mit deinen ersten Nominierten so rum.
Ja, genau, die sind jetzt so nicht gerankt. Also ein Spiel, was wir auch hier in diesem, unserem kleinen Format schon besprochen haben und zusammen gespielt haben, ist von Aurélien Picolet. Weißt du schon, von wem es ist? Weißt du schon, was das für ein Spiel ist?
Keine Ahnung.
Ist erschienen bei Cocktail Games, deutschen Vertrieb bei Asmodee. Ist vor allem ein Spiel, was eher so ab 4, 5, 6 Spielern so richtig zündet. Und das Spiel heißt Top 10.
Dann kenne ich es doch.
Dann kennst du es doch, ja genau. Wir haben es ja schon zusammen gespielt und fanden das ja auch sehr gut. Also Top 10, nur ganz kurz, wie gesagt, ist ein Partyspiel für eine größere Runde. Offiziell heißt es 4 bis 9 Spieler. Und man bekommt die Aufforderung, etwas zu machen, zu tun, zu reden, möglicherweise auch zu Schauspielern. Und das dann in der Stärke der Emotion oder der Aussagekraft, dies zu ranken von 1 bis 10. Und dazu bekommt man dann Karten, wie gesagt, von 1 bis 10. Und wenn es dann heißt, also zum Beispiel bekommt man die Frage oder die Aufgabe, du merkst, dass dein Mitspieler dich beim Spielen betrügt. Wie reagierst du von 1? Ich habe es gemerkt, aber ich lasse es mir überhaupt nicht anmerken und im Grunde genommen ist es mir auch egal. Bis 10, ich bin richtig, richtig sauer.
Tableflip,
genau. Und dann, je nachdem, was für eine Zahl man gezogen hat von 1 bis 10, muss man das eben dann entsprechend darstellen. So, und wenn dann alle ihre Zahlen vorgestellt haben. Dann ist derjenige, der die Aufgabe quasi vorgelesen hat, dran und muss versuchen, die gegebenen Darbietungen zu ranken. Also am nächsten an 1 und was war das Extremste in der Nähe von 10. Schafft man das, hat man die Runde gewonnen. Schafft man es nicht, bekommt man so einen kleinen Pokerchip mit einem kleinen Kackhäufchen drauf und das Spiel geht dann weiter. Da man halt Zahlen von 1 bis 10 theoretisch haben kann, ist es natürlich so, dass je mehr Leute mitmachen, desto schwieriger werden natürlich die Abstufungen. Weil wenn man mit 4 Leuten spielt, kann es sein, dass der eine die 1 hat, der andere die 10 und vielleicht noch einer die 8 und einer irgendwie die 5. Dann ist es, je nachdem wie die Leute es darstellen, meistens relativ einfach, die Reihenfolge richtig festzulegen. Wohingegen aber ich mir vorstellen kann, es ist noch nicht passiert, wenn man es mit 8 Leuten spielt, könnte es auch sehr beliebig werden. Also sehr schwer. Ja. Aber das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht in den Runden, in denen wir es gespielt haben. Und das hat richtig Spaß gemacht. Und ich sehe das so im Zuge der in den letzten Jahren aufgekommenen Partyspiele, die auch häufiger mal zumindest Erwähnung gefunden haben, auf jeden Fall einen Kandidaten.
Okay. Mein erster Kandidat wäre von Asmodee und heißt Top 10.
Ja, guck an.
Das ist ja auch auf meiner Liste gelandet. Mir persönlich, ich würde sagen, dass das egal ist, mit welcher Spieleranzahl man das spielt. Das kann jedes Mal schwierig werden. Also natürlich ist es ein bisschen davon abhängig, ob du jetzt Zahlen ziehst, die komplett weit auseinander sind oder ob du Zahlen ziehst, die ein bisschen näher aneinander dran sind. Das ist natürlich richtig, aber ich meine, wir hatten ja auch in unseren Partien mit 4 Personen oft mal dann Leute, die dann was sagten, was für sie furchtbar schlimm ist, wo andere den Eindruck hatten, hä, das ist doch nicht furchtbar schlimm, das ist doch eher nur so mittelmäßig schlimm. Ja, und dementsprechend liegt man auch da manchmal falsch, ne? Wenn einer dann etwas sagt, was er eigentlich gar nicht so schlimm findet, der andere etwas, was er ganz schlimm findet, aber das klingt genau umgekehrt. Also kann auch so zu sehr lustigen Situationen kommen. Ja, also auch für mich eines der besten Partyspiele, die ich jetzt im letzten Jahr spielen durfte und eigentlich bei allen Runden, wo ich es rausgeholt habe, hat es auch immer Spaß gemacht. Jeder fand es cool. Dementsprechend für mich ein ganz heißer Kandidat auf das Spiel des Jahres.
Dann sind wir uns ja schon einig.
Ja, genau. Ich mache jetzt einfach weiter.
Jawohl.
Mein zweiter Kandidat ist auch von Asmodee gekommen als Vertrieb in Deutsch. Der Herausgeber ist eigentlich Repos Games als Studio und der Designer heißt
François Romain.
Ah, siehst du, François Romain. Danke. Genau, es ist ein Spiel für 3 bis 6 Personen, ungefähr 30 Minuten lang und es heißt So Clever. Genau, in So Clever kriegen wir alle so ein kleines Kleeblatt und dürfen dann 4 plus eine Zahl zwischen 1 und x weitere Blättchen ziehen. Also umso mehr man zieht, umso schwieriger wird es natürlich auch. Für den Anfang sollte man auf jeden Fall mal mit einem anfangen, um mal so ein bisschen in das Spiel reinzukommen. Aber wenn man dann die ersten 2 Runden hat, ist es eigentlich so relativ einfach mit einem. Deswegen sollte man dann schon durchaus so 3 ungefähr ziehen extra. Also das heißt, man tut normalerweise 4 Blättchen auf seinem Kleeblatt drauf montieren. Die können in jede Richtung ausgerichtet werden und sind auch beidseitig. Und die haben halt auf jeder Seite ein Wort stehen. Also oben, unten, links und rechts. Und je nachdem, wie ich es halt ausrichte, ist mit einem Wort halt immer oben. Und das Wort gilt dann quasi immer 2 oben und 2 links und 2 rechts und 2 unten. Einfach als die Wörter, man quasi außenrum um das Kleeblatt herum sieht. Und die haben dann beiden linken und die beiden oberen, die beiden rechten, die beiden unteren, müsste man dann irgendwie verbinden. Also das heißt, man muss dann einen Überbegriff finden, der die beiden Wörter beschreibt. Also wenn jetzt zum Beispiel da, keine Ahnung, Auto und Strand wäre, dann könnte man Urlaubsreise schreiben. Und das machen wir halt für alle 4 Seiten. Und dann tut man mal die Blättchen runternehmen, mischt sie halt mit diesen extra Blättchen zusammen und legt sie dann wieder offen hin, dass dann die Mitspieler raten müssen, wenn sie nur noch das Kleeblatt mit den selbstgeschriebenen Wörtern sehen, welche Blättchen waren die 4, die ich hatte und wie waren sie auf mein Kleeblatt ausgerichtet. Ja, hat mir also sehr viel Spaß gemacht, weil man dann oft dann halt denkt, ja, das ist auch eigentlich ganz logisch, das muss zusammengehören. Und der eigentliche Schreiber dieses Überbegriffs, der denkt sich, oh mein Gott, warum verstehst du nicht, was ich gemeint habe? Und das kommt halt auch zu sehr witzigen Situationen. Das ist ein genauso gutes Partyspiel wie zuvor Top 10, würde ich sagen. Kennst du es denn?
Ich kenne es, ich habe es auch hier. Allerdings ist es erst ganz kürzlich eingezogen, weil ich es eigentlich noch mal spielen wollte vor unserem heutigen ja, vor unserer heutigen Aufnahme, aber das ist mir leider nicht gelungen. Aber es ist da. Ja, ja klar, und ich habe natürlich jetzt, als es dann, das kam ja letztes Jahr, glaube ich, schon zu Spiel raus oder kurz vorher oder kurz danach, schon was darüber gehört und gelesen. Es ist halt so das typische Wörterassoziation, also nicht typische, das nehme ich zurück, aber es ist so ein Wörterassoziationsspiel, was es jetzt ja in der Vergangenheit hier und da auch schon mal häufiger gab als Oberthema, ne, ein Wortassoziationsspiel.
Ja, das ist richtig, weil du mal sagst ja, also in den meisten Fällen hast du ja oft, dass du einfach nur zwei oder drei Wörter mit einem Begriff zusammenfinden musst, wie damals zum Beispiel bei Codenames oder so. Aber hier hast du halt durch das Auslegen, hast du halt dann teilweise Wörter oben liegen, die sehr gut zusammenpassen vielleicht, aber dann links hast du dann Wörter, die passen halt gar nicht zusammen. Aber die Leute müssen halt verstehen, durch die Sachen, die du halt dann schreibst, was trotzdem noch irgendwie stimmen könnte. Und dadurch, dass du halt im Grunde, ja, wenn du jetzt oben einen Begriff hast, der passt bei den beiden oben super, aber links merkst du, passt es halt gar nicht, dann ist vielleicht das Kärtchen noch falsch. Dann ist es vielleicht, oder ist es einfach nur die beiden oberen vertauschen, musst du einfach nur rumdrehen, dass die auf der anderen Seite liegen. Also es ist schon, hat schon was Besonderes, was Einzigartiges, was so bisher bei noch keinem anderen Spiel dabei war. Ja, dann erzähl mal deine zweite Nominierung.
Ja, meine zweite Nominierung ist ein Spiel von einem vergleichsweise jungen Verlag. Das Spiel ist von den, wie soll ich sagen, von den Legenden Kramer und Kiesling. Wolfgang Kramer und Michael Kiesling haben dieses Spiel rausgebracht. Und erschienen ist es bei dem jungen Verlag Deep Print Games. Und das Spiel heißt Savannah Park. Savannah Park ist ein relativ einfaches, zugängliches Spiel, ein Plättchenlegespiel mit sehr schönem Material. Es kommt in dem ganzen Schachtel kein Plastik vor. Alles ist ist aus Pappe. Jeder Spieler bekommt seine Spielplättchen in einer Faltschachtel. Ganz schön gemacht. Und das Spiel ist dann so, jeder hat vor sich ein Tableau liegen. Jeder hat, ich weiß nicht, 30 Tiere, etwa Tierplättchen vor sich liegen, die er mischt. Und dann werden die zufällig bei jedem auf seinem Plan verteilt. Und dann ist es eigentlich relativ einfach. Der Spieler, der dran ist, wählt ein Plättchen aus und sagt dann das Plättchen mit dem einen Zebra. Und dann müssen alle das Plättchen mit dem einen Zebra nehmen und müssen es versetzen an eine leere Stelle. Und das machen halt alle gleichzeitig. Dieses Plättchen mit einem Zebra hat jeder halt einmal. Ja? Und wenn das Plättchen einmal bewegt wurde, dann wird es auf die Rückseite gedrückt. Die ist andersfarbig, die ist blau. Und dann kann man es danach nicht mehr bewegen. Und so wird nach und nach jedes Plättchen irgendwie bewegt und verschoben. Und Ziel des Spiels ist dann natürlich möglichst große zusammenhängende Herden zu bilden aus Tieren, die idealerweise noch in der Nähe vom Wasser, an einem Wasserloch, je nachdem, an wie viel Wasserlöchern man dran ist, sind die Wasserstellen dann Multiplikatoren, also sind die Tiere an einem Wasserloch mal eins, an zwei Wasserlöchern mal zwei etc. Am Schluss gibt's dann eben, wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Also viel mehr ist es nicht. Aber jetzt gerade so im Familienkontext finde ich das sehr schön. Ja, ein sehr schönes Spiel, wo man schon so ein bisschen überlegen kann, wo man immer wieder versucht, möglichst große Herden zu bilden. Und dann klappt's nicht, je nachdem, was denn der Nächste wieder für ein Plättchen verrücken will. Und dann, es gibt noch ein paar Sonderregeln mit Bäumen und Feuer und hat, die lasse ich jetzt mal außen vor. Es ist ein wirklich schönes Spiel. Und das ist so für mich eines so der Spiele, wo ich sage, yo, das ist so das klassische Spiel des Jahres für mich.
Ja, hat natürlich einen großen Nachteil, und zwar ist es ein Plättchenlegespiel.
Ja, gut, klar, es ist ein Plättchenlegespiel.
Ja, das kann man bei mir nicht gewinnen.
Aber jetzt muss ich mal kurz überlegen, Plättchenlegespiel. Haben wir nicht letzte Woche auch ein Plättchenlegespiel zusammengespielt?
Das zählt nicht. Das ist was anderes. Erkläre ich nachher.
Ja, alles klar. Nee, also Savannah Park von Wolfgang Kramer und Michael Kiesling, finde ich, ist genau das, was es sein will. Und da passt es für mich als schönes Familienspiel, sehr zugänglich und doch auch spannend. Und deswegen ist es für mich auf jeden Fall ein Kandidat für die Nominiertenliste.
Gut, dann meine dritte Nominierung. Das haben wir auch zusammen gespielt. Und zwar schon zum ersten Mal auf der Messe, damals noch mit falschen Regeln. Also leicht falschen Regeln, aber
es ist ein Zweispielerspiel.
Es ist ein Zweispielerspiel, genau. Und zwar Jekyll vs. Hyde. Ja, Jekyll vs. Hyde, ein Zwei-Personen-Stichspiel. wobei jeder ein anderes Ziel verfolgt, denn der eine versucht möglichst, dass die Anzahl von Stichen bei beiden Spielern ungefähr gleich sind und der andere möchte, dass einer von beiden mehr Stiche gewinnt als der andere, also möglichst sogar am besten alle. Und zwar der Hyde möchte, dass halt der andere oder er selbst alle gewinnt, um halt möglichst große Differenz zu haben, darf dann so viele Felder auf einer Leiste vor. Und wenn er es schafft, innerhalb von 3 Spielen bei der Leiste ganz am Ende anzukommen, hat er es quasi geschafft, Jekyll zu überwinden und wird halt zum Mr. Hyde. Und dann ist halt er als Böse quasi durchgebrochen. Und Jekyll versucht das halt zu verhindern, indem er ein ausgeglichenes Leben führt und möglichst halt die Stiche auch ausgeglichen lässt. Ja, da gibt es noch ein paar Giftkarten, die das Ganze noch ein bisschen würzen, indem die 3 verschiedenen Farbentypen, die gespielt werden können, dann auch verschiedene Sachen verursachen, wenn eine Giftkarte gespielt wird. Und ja, das Ganze ist meiner Meinung nach ein sehr gelungenes 2-Personen-Stichspiel, was schon gar nicht so einfach ist, zu zweit immer ein gutes Stichspiel hinzukriegen. Und durch die verschiedenen asymmetrischen Ziele ist es noch ein extra Schmankerl, was dann nochmal besonders Spaß macht, aber auch durchaus schwer zu spielen ist. Also ich bin jetzt nicht unbedingt der Beste drin, aber mir macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß. Es ist erschienen bei Mando Games und der Designer ist Gionil. Da steht nur Gionil, mehr steht da nicht. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Künstlername ist oder wie auch immer. Und Artist ist Vincent Dutre.
Genau, und auf Deutsch im Vertrieb von Nice Game Publishing. Ja, ich weiß das, weil ich hatte dieses Spiel auch auf meiner Longlist steht dieses Spiel. Ich bin mir allerdings nicht sicher an sich, wie groß die Chancen für dieses reine Zweier-Stichspiel sind, auch wenn ich finde, dass dieses Spiel schon besonders ist. Weil es einfach ein schönes Spiel. Es hat, es ist ein Hin und Her, ein Für und Wider. Der eine versucht möglichst gleichmäßig Stiche zu bekommen und der andere versucht, entweder keinen Stich zu kriegen oder dafür zu sorgen, dass er selber alle Stiche gewinnt. Und dieses Hin und Her mit diesen Karten, ist, also man spielt ja immer nur eine Karte, ne? Das ist ein schönes Tauziehen. Bin mir halt nicht sicher, inwiefern da 2 Spielerspiele überhaupt Berücksichtigung finden.
Naja, jetzt, wo wir es genannt haben, wird die Jury ja sich anpassen und das aufnehmen.
Auf jeden, also spätestens jetzt werden sie sich das überlegen, ja. Denke ich auch.
Na dann dein letztes, deine 3. Nominierung.
Meine letzte Nominierung ist eine große Überraschung. Ist ein Spiel, was letztes Jahr zur Messe bei AEG rausgekommen ist. Auf Deutsch jetzt im Februar bei Cosmos erschienen ist. Der Autor ist Randy Flynn. Die Illustration von Beth Sobel. Und das Spiel ist für 1-4 Spieler, hat also auch einen Solo-Modus und ist so der Geheimtipp für mich, weil ich glaube, da hat noch keiner was von gehört. Es geht um das Spiel Cascadia. Jetzt kommt wieder so ein Plättchen-Legespiel für dich.
Eins, das ich auch nicht gespielt habe.
Ja, genau. Also ja, Cascadia ist auch ein Plättchenlegespiel, wo wir Landschaften legen und die Tiere entsprechend darauf aufdecken. Unser Ziel ist es einerseits, die Aufgabenkarten, die uns die einzelnen Tiere vorgeben, zu erfüllen und auf der anderen Seite möglichst große zusammenhängende Gebiete zu legen. Und auch das ist ein sehr schönes, ein zugängliches, aber auch doch schon taktisches Spiel, was für mich auf jeden Fall in die Kategorie Spiel des Jahres gehört und deswegen bei mir auf dieser Liste ist.
Ich kenne es nicht, habe aber schon viel davon gehört. Viele loben das ja über den grünen Klee. Viele diskutieren ja, ob es vielleicht ein bisschen zu schwer wäre und eher in das Kennerspiel noch rutschen würde. Ich kann es nicht beurteilen, aber wenn es Spiel des Jahres wird, dann werde ich es zumindest mal spielen und probieren.
Ja, dann bist du herzlich eingeladen, mal vorbeizukommen.
Wäre das denn jetzt auch dein Favorit?
Mein Favorit ist tatsächlich Savannah Park.
Oh, okay. Warum?
Ich finde einfach das Gesamtpaket an Savannah Park, die Zugänglichkeit, doch die ein oder anderen Entscheidungen, die man dort treffen kann. Ja, es ist nicht wirklich kompliziert oder komplex und es macht Spaß, zu versuchen, da die Tiergruppen zu bilden. Das ist für mich einfach da von dem, was ich gespielt habe, der Favorit.
Okay. Bei mir ist der Favorit eindeutig Top 10. Mhm. Top 10 ist deswegen bei mir der Favorit, weil es einfach von den Spiel des Jahres Kandidaten, sowohl dieses Jahr, aber auch die ich teilweise in den letzten Jahren gespielt habe, einfach das war, was bei allen am besten mit ankam. Also so ein Gefühl sogar noch besser, als damals Just One ankam. Also bei mir war ja auch viele Spielegruppen, die Just One damals sehr cool fanden, aber bei Top Ten ist jetzt noch mehr Stimmung dabei, noch mehr Freude, noch mehr Leute, die sich anschließend sagen, das brauche ich auch, das ist ein cooles Spiel. Das hat allen eigentlich gefallen. Das hat auch eine sehr hohe Qualität, ne, mit der Spielematte, die man eigentlich gar nicht braucht, aber die dabei ist aus dem Mauspad-Material. Die Pokerchips, die man einfach nur zum Markieren der bisher falsch geratenen Reihenfolgen nimmt. Und die Karten sind, glaube ich, alle aus einem wasserfesten Plastik, was man also quasi auch mit in die Badewanne nehmen könnte, wenn man eine sehr große Badewanne für 9 Personen hat. Das ist auf jeden Fall mein Kandidat für Spiel des Jahres. Und wenn die Jury es nicht wählt, wäre ich bitterbös enttäuscht.
Ja, es ist halt unsere Meinung, ja. Das ist so.
Genau. Gut, dann lass uns direkt auch schnell weitermachen mit den viel wichtigeren Part.
Dem Kinderspiel.
Ja, genau. Das machen wir irgendwann mal in einigen Jahren, wenn ich Kinder haben sollte. So, also wir machen weiter mit dem Kennerspiel des Jahres. Und da kommen wir jetzt zu dem Spiel, was du vorhin schon angedeutet hast, das angeblich ein für dich Blättchen-Legespiel ist, was natürlich ganz und gar nicht ist. Aha. Und zwar ist das Honeybus. Mein erster Kandidat ist Honeybus. Für mich, ja, man muss auch Blättchen hinlegen, aber letztendlich geht es ja darum, dass man seine Worker platziert, um sich Blättchen zu holen, die man dann zusammen so aufbaut, um möglichst viele gute Aktionen zu generieren. Also es geht ja da eigentlich darum, dass man halt durch dieses Legen, was nur ein kleiner Teil des Spiels ist, seine eigentlichen Aktionen generiert und dann halt wieder ausführt und so weiter und so weiter. Ja, also ich fand, die ganze Optik ist natürlich super genial, das Material ist toll. Selbst in der normalen Retail-Version hat man da die Honigmarker, sind aus so weichen Gummi. Dann hat man da die Holzbienen und allen drum und dran, also es ist wirklich sehr schön gemacht. Für mich hat das Spiel einen überraschenden Tiefgang gehabt, weil man doch bei dem Legen sehr gut überlegen muss, wie man sie anordnet und wo man jetzt welches Blättchen nimmt, weil die Aktionen, die du dann anschließend machen darfst, sind natürlich wirklich entscheidend, ob du das Spiel gewinnst oder verlierst. Wenn du da jetzt eine Wabe bildest, die eigentlich nicht die passenden Aktionen hat und du dann damit eigentlich gar nichts anfangen kannst, dann ist das natürlich schon ziemlich doof. Oder wenn du die Wabe so baust, dass dann die nächste Wabe, die du baust, im Grunde nur noch eine Aktion hat, dann ist es auch wieder sehr doof. Und deswegen musst du halt genau überlegen, wie du dann diese Blättchen aneinander legst und wie du das sortierst, um halt dann die besten Aktionen daraus zu gewinnen. Und auch natürlich geht es auch darum, welchen Honig du einsammeln darfst, weil dann innen drinnen die Farbe der Wabe ja auch entscheidend ist. Also für mich war das einfach eine große Überraschung, weil es doch einen großen Tiefgang hat und doch relativ anspruchsvoll ist, obwohl man es vom Äußeren gar nicht denken würde. Und ja, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich spiele es immer noch sehr, sehr gerne. Deswegen ist es eins meiner Kandidaten.
Ja, ist auf jeden Fall eine Art Wirtschaftsspiel, ne? Also versuchst Produktion hinzukriegen, dann, wenn du sie brauchst, Sachen zu verkaufen und das kombiniert mit diesem Plättchenlegen in Anführungszeichen.
Ja, das ist schon ein Teil davon auf jeden Fall.
Also die Waben zu bilden mit den entsprechenden Aktionen, dass du dann möglichst viel und gute Ketten immer wieder aktivieren kannst, hat mir auch sehr gut gefallen.
Dann mach mal weiter mit deinem Kandidaten.
Ja, mein Kandidat.
Bevor wir das. Jetzt hätte ich doch fast vergessen. Honeybus ist ja erschienen bei Skellig Games. Genau, im Deutschen erschienen bei Skellig Games. Das ist von dem Autoren Paul Salomon und der Zeichner oder die Zeichnerin ist die Anne Heitzig. Ein Spiel für 1-4 Spieler. Ungefähr 45 bis 90 Minuten Spielzeit. Jetzt darfst du.
Ja, ein Spiel, was für mich auf der nominierten Liste des Kennerspiels stehen würde, ist von Rainer Knizia und Martino Ciacciera. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Ist erschienen bei Huch. Wir haben es letztes Jahr zum ersten Mal zusammengespielt und zwar nicht nur einmal auf der BerlinCon, da haben wir es schon mitgebracht gehabt. Und es ist Witchstone. Witchstone ist ein Spiel, wo wir einerseits vor uns einen Art Kessel oder ein Kessel haben, den wir mit kleinen Plättchen befüllen. Und immer wenn wir die Plättchen zusammenlegen mit gleichen Symbolen, dann können wir die Aktion mit diesem, also diese Aktion zu dem Symbol so oft ausführen, wie wir Symbole dort aneinander liegen haben. Und auf dem Plan gibt es verschiedenste Bereiche. Es gibt ein Area Control. Es gibt ein Netzwerkbuilding in der Mitte auf der Glaskugel. Es gibt einen Zutatenschrank. Es gibt da oben so ein, wie heißt es gleich?
Rondell.
Rondell, genau. Genau, so ein
Pentagramm.
Dankeschön. Pentagramm. Wir haben unten eine Leiste mit einem Zauberstab, also die Zauberstableiste, die wir entlang schreiten und eigentlich bei jedem zweiten, dritten Feld eine Bonusaktion bekommen. Und wir haben noch Karten, die ausliegen, die wir uns nehmen können, die uns noch gewisse Boni geben. Und durch geschicktes Legen von, wir haben immer 5 Plättchen, glaube ich, zur Auswahl, wie wir die in unseren Kessel legen und dadurch entsprechende zusammenhängende Symbole erschaffen. Dadurch schafft man es, unheimlich schnell gute und fast schon unübersichtliche Kettenzüge hinzukriegen, wo man dann hier noch einen Schritt auf der Leiste geht, da dann noch mit seiner Hexe in diesem Netzwerk da, in dieser Glaskugel in dem Wald noch weiterlaufen kann, etc. Und das war, wie ich finde, ein sehr spannendes Wettrennen. Ist an sich gar nicht so schwer, aber durch die Zusammenhänge so wie die verschiedenen Bereiche im Spielplan so zusammenhängen und die verschiedenen Aktionen zusammenhängen und die Bonusaktionen, war das schon nicht komplex. Nicht, aber es war nicht unkomplex, sagen wir es mal so. Und ja, einfach ein schönes Spielgefühl, ein für mich belohnendes Spielgefühl, wenn man immer wieder solche schönen Kettenzüge hinkriegt. Und deswegen gehört es für mich einfach dieses Jahr auf die Kennerspielliste.
Hat mich an das Stefan-Feld-Spiel vom letzten Jahr erinnert. Wie hieß das nochmal?
Bonfire.
Bonfire, genau, weil du ja diese Blättchen, die du auswählst, die haben ja 2 Seiten und auf denen sind 2 Aktionen drauf. Und diese beiden Aktionen führst du ja auf jeden Fall aus, nur halt in der Stärke, wie du halt dann die Gruppierung bildest, wenn du sie halt hingelegt hast. Das fand ich ganz cool, ja.
Genau, bei Bonfire waren das so Streifen.
Genau, mit 3 oder sowas. Ich glaube, mit 3 Aktionen, ja. Genau. Und da konntest du dann 3 Aktionen ausführen. Und da sind die 2 Aktionen, das hat mich dann daran erinnert, genau. Aber war auf jeden Fall cool.
Ja, also an sich der Mechanismus, ich will nicht sagen, dass er ähnlich ist, das mögen andere Gelehrte entscheiden, aber es erinnert schon daran, das stimmt. Aber durch dass man hier einen Kessel füllt langsam, da kann man auch noch da mit irgendwelchen, mit so Kristallen, die kann man aus dem Kessel rausschieben, da gibt es auch mal eine Bonusaktion und so weiter. Also es ist schon was anderes, ja, aber es erinnert natürlich schon ein bisschen an Bonfire, das stimmt. Aber mir hat das sehr viel Spaß gemacht und dir glaube ich auch, sonst hätten wir es nicht 2-mal gespielt an dem Nachmittag und deswegen gehört es für mich auf jeden Fall auf die Liste.
Gut, meine 2. Nominierung im Kennerspielbereich ist schon etwas älter, fällt aber, wenn ich das richtig verstanden habe, in dieses Jahr, weil es im letzten Jahr zu spät erschienen ist. Und zwar rede ich da von Dune Imperium. Ein Spiel erschien bei Asmodee in Deutsch, ursprünglich von Direwolf. Ein Spiel vom Designer Paul Dannon und die Artists sind hier Clay Brooks, Raul Ramos und Nate Storm. Genau, ein Spiel für 1-4 Personen, ungefähr 60-120 Minuten. Ja, wir haben hier einen Deckbuilder mit Worker Placement gemischt, so ähnlich wie da auch im letzten Jahr schon die Ruinen von Arnak. Hier für mich natürlich mit dem cooleren Thema. Ich bin ein Dune-Fan, ich habe die Bücher, also zumindest die ersten beiden gelesen und habe auch damals schon den alten Film gesehen und jetzt auch den neuen mir gerne angeguckt. Ja, also hat hier vor allem durch die Intrige, durch den Kampf auf dem Planeten nochmal eine extra Interaktion im Spiel drinne, wo man halt durchaus nochmal hier um die Mehrheit bei der Schlacht um Dune quasi beteiligt ist und da halt seine Punkte holen kann, aber nicht muss. Man kann auch genauso gut sich bei den 4 Fraktionen weiter hocharbeiten und durch die Punktekarten, die man auch kaufen kann, seine Punkte sammeln oder durch die Intrigenkarten kann man Punkte sammeln. Ja, also war auf jeden Fall eines meiner Lieblingsspiele im letzten Jahr und deswegen auf jeden Fall ein Muss in dieser Nominierungsliste.
Ja, über Dune Imperium haben wir ja zusammen schon das ein oder andere Mal geredet. Ich finde es auch ein großartiges Spiel. Allerdings, in meiner Wahrnehmung, habe ich es für dieses Jahr nicht auf die Liste gepackt.
Ja, wie gesagt, es gibt auch viele, die sich nicht sicher waren, ob das letztes Jahr von der Jury ignoriert wurde oder ob es halt zu spät war und deswegen nicht mehr reinkam. Aber ich glaube, es war einfach zu spät und hoffe, dass es dieses Jahr zumindest nochmal auf die Liste kommt, damit man es zumindest nochmal würdigt.
Ja, also im Grunde genommen bin ich vollkommen bei dir. Ist auf jeden Fall ein Top-Spiel, was auf jeden Fall, sollte es zeitlich in diese Auswahl passen, auf jeden Fall auf die Liste gehört. Ja, also da besteht für mich kein Zweifel dran. Ich habe es jetzt trotzdem nicht auf meiner Liste, weil für mich war das letztes Jahr im Frühjahr irgendwann schon da, keine Ahnung, im März oder April, und da weiß man nicht genau, oder.
Und was hast du auf deiner Liste stattdessen?
Ich habe ein Spiel, was kürzlich erst erschienen ist, vor ein paar Wochen, kam das, längere Zeit drauf gewartet, ist erschienen bei Pegasus von Gabriele Ausiello und Virginio Gigli, und es geht um Ratten auf einem Schrottplatz. Ratten auf einem Schrottplatz, die gerne zum Käsemond fliegen wollen. Und zu diesem Zweck möchten wir gerne Komponenten sammeln, um diese Rakete zu bauen, mit der wir zum Käsemond fliegen. Das Spiel heißt First Red, falls ich das noch nicht gesagt habe. Ist für 1-5 Spieler ab 10 Jahren. Und wie gesagt, ist jetzt vor ein paar Wochen erst bei Pegasus erschienen. Vielleicht war es auch jetzt zu spät für die Runde in diesem Jahr.
Genau, das denke ich auch. Jetzt, das ist nämlich so ein ähnlicher bei Dune letztes Jahr. Also ich glaube, dass die haben ja jetzt ihre Nominierung, glaube ich, schon aufgeschrieben alle und besprochen und so weiter, und dann wird halt darüber abgestimmt, was auf die Liste kommt, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, ob jetzt gerade erst erschienenes Spiel da noch eine Chance hat.
Ja, also kann sein. Mir hat dieses Spiel wirklich viel Spaß gemacht. Es ist im Prinzip ein Rennspiel. Man rennt mit seinen Ratten den Plan hoch. Aber es geht eben nicht darum, einfach nur loszurennen, sondern man muss auch schon ein bisschen taktieren, auf welche Felder man geht. Man muss Dinge einsammeln, Käse einsammeln, Baumaterialien einsammeln, Backpulver, Blechdosen, Taschenrechner, Gegenstände. Es gibt Comics, die auch so schöne Anleihen haben. Es ist einfach ein schönes Rennspiel. Im ersten Moment denkt man das gar nicht, aber es ist schon durch seine Möglichkeiten, die man hat, dadurch, dass man die Ratten immer eine Ratte 1-5 Felder, glaube ich, war das, bewegen konnte. Oder zwei Ratten 1-3 Felder jeweils. Die müssen aber dann auf einem gleichfarbigen Feld enden und so weiter und so fort. Also es ist kein einfaches Roll and Move, sondern es ist wirklich ein taktisches, auch ein bisschen lauern. Was machen die anderen? Wie kann ich auf diversen Leisten nach oben kommen? Ich fand es richtig gut, und es kam so ein bisschen aus dem Nichts. Ich habe darüber damals was gelesen, dass dieses Spiel rauskommt, und hatte mir das dann vorbestellt, ich hatte mal in die Anleitung geschaut online, und dann kam es, und ich war sehr positiv überrascht. First Red, wie gesagt, für 1-5 Spieler bei Pegasus erschienen. Gehört für mich, falls möglich, dieses Jahr auf die Liste.
Gut, ich glaube, ein ebenfalls nicht ganz sicheres Spiel, ob es zeitlich reinpasst, weil der Verlag, der es rausbringt in Deutsch, es tatsächlich selbst erst seit kurzem verkauft, aber es beim großen bekannten Lieferkette schon vorher erhältlich war auf Deutsch. Das ist ein Spiel für 1-4 Personen, dort ungefähr 60 Minuten, ist von dem Designer Matthew O'Malley und Ben Rossett. Die Artists sind James Massino und Michael Detroit. Das kam raus ursprünglich bei Foxtrot Games, in Deutsch aber bei Schwerkraft Verlag. Und zwar ist das die Suche nach Planet X. Mhm. Ja, die Suche nach Planet X, das ist ein mit App unterstütztes Spiel, bei dem wir einfach versuchen, am Sternenhimmel nach dem Planeten X, natürlich namensgebenden Planeten X, zu suchen. Und wir können halt nur bestimmte Sektoren des Himmels immer abscannen und danach Sachen suchen. Und wir müssen halt durch bestimmte Fragen, durch bestimmtes Überprüfen, bestimmte Aktionen, die wir einsetzen können, um halt diesen Himmel zu durchsuchen und nach den verschiedenen Objekten in den Sektoren zu suchen, können wir halt im Ausschlussprinzip herausfinden, wo Planet X sein könnte. Aber das ist jetzt nicht einfach nur, ja, okay, wir haben jetzt hier 12 beziehungsweise, ich glaube, 16 Sektoren ist das große. Wir haben jetzt nicht einfach nur die Chance, jetzt einfach zu sagen, okay, Planet X ist jetzt hier und ich habe gewonnen, sondern es geht dann darum, dass man halt auch, wenn man den Planeten X gefunden hat, die beiden Sektoren links und rechts davon benennen können muss. Also man muss wissen, was dort auch vorhanden ist. Und gleichzeitig gewinnt auch nicht der, der Planet X zuerst findet, sondern während des Spielverlaufs kann man zu bestimmten Zeitpunkten immer Theorien abgeben. Und zwar zu den verschiedenen Sektoren kann man immer sagen, was dort im Sektor sein könnte. Und das kann natürlich sein, dass man es schon weiß, weil man das definitiv rausgefunden hat oder auch halt ein bisschen auf Risiko spielt und dann eine Theorie dafür abgibt. Und wenn man halt zuerst die Theorie abgibt, gibt es einen Extrapunkt. Und bei umso schwieriger oder so weniger Objekte vorhanden sind in dem Weltall und man genau dasjenige findet, gibt es halt mehr Punkte. Also es gibt ja zum Beispiel die Asteroiden, die gibt es halt sehr oft, viermal, die geben nur wenig Punkte. Und dann gibt es halt die Gaswolken, gibt es nur zweimal, die geben halt sehr viele Punkte. Also wenn man dann die Gaswolke findet, gibt man dann auch mehr Punkte halt in der Theorie als die anderen Sachen. Aber die werden halt auch immer aufgedeckt. Also das heißt, wenn die richtig sind, gibt man auch den anderen Spielern dann Hinweise, die sie vielleicht vorher nicht hatten. Also muss man genau überlegen, wann gebe ich die Theorie ab und verrate ich dann vielleicht den anderen Leuten zu viel. Und und wer halt da am besten kombiniert und am besten die Suche durchführt, der kann das Spiel gewinnen. Ist für mich ein super Spiel, sowohl solo als auch mit mehr Personen. Mechanismus ist, dass man in dem Rondell quasi, je nachdem welche Aktion man ausführt, immer ein bisschen nach vorne geht. Und der, der halt hinten ist, der darf die nächste Aktion machen. Und die Aktionen kosten halt unterschiedlich Anzahl von Punkten nach vorne gehen und immer der, der dann halt weiter hinten ist, der darf als nächstes die Aktion ausführen. So kann man halt jetzt eine Aktion ausführen, die einen sehr viele Informationen bringt, aber da muss man auch sehr weit nach vorne springen oder halt eine Aktion ausführen, die eher ungenau ist, dafür darf man halt nur wenige Schritte nach vorne gehen und kommt vielleicht nochmal dran. Das ist so das Prinzip dahinter. Es ist sehr genial gemacht, ist für mich so ein modernes Rätsel, was halt durch den leichten Druck, dass der andere vielleicht vorher was rausbekommen könnte und halt auch durch die Theorien veröffentlichen, auch durchaus eine Interaktion bietet und eben nicht als Solospiel wahrgenommen wird. Und ja, macht mir sehr viel Spaß, gehört auf jeden Fall zu den Highlights des Jahres.
Ja, wir haben es ja kürzlich auch zusammen gespielt. Das war für mich das erste Mal und auch bislang das einzige Mal. Aber ich bin sicher, es werden noch ein paar Partien dazukommen, weil es hat mir auch sehr großen Spaß gemacht. Ich hatte nur das Problem, insbesondere die Informationen, die du abgefragt hast, so aufzuschreiben, dass ich daraus gewinnbringend Erkenntnisse gewinnen konnte in meinem ersten Spiel. Ich war zu sehr auf mich selbst, mit mir selbst beschäftigt, als dass ich jetzt noch irgendwie drauf geachtet hätte, was du noch gefragt hättest, um daraus Rückschlüsse zu ziehen, weil dann die Antworten kenne ich ja nicht, aber um daraus Rückschlüsse zu ziehen, du hast was gefragt, aha, jetzt hast du da noch ein Blättchen hingelegt, jetzt weiß ich genau, ah, du müsstest das so und so wissen. Das ging mir dann zu weit, ich war schon mit mir selbst genug beschäftigt. Aber das war wahrscheinlich auch einfach jetzt das erste Mal, da muss man erstmal selber so ein bisschen in die ganze Sache reinkommen und ist aber auf jeden Fall ein tolles Spiel. Ich weiß jetzt nicht, ob das im Bereich Kennerspiel so mit dieser App von der Jury gewürdigt werden würde.
Doch, das auf jeden Fall. Die App ist hier nicht wirklich der Mittelpunkt des Spiels. Sie gibt dir halt nur die entsprechenden Tipps, Informationen.
Ja, das genau. Stimmt schon.
Also
ja.
Der Mittelpunkt des Spiels ist eigentlich dein Spieleblock, auf dem du die Informationen, die App dir gibt, notierst und in der du dann quasi überlegst, was für Informationen hast du schon und was kannst du jetzt wegstreichen und was nicht und was ist jetzt im Grunde die Bedingungen von den beiden Sachen und wo passen die beiden Sachen zusammen und was kann ich daraus schließen, sowas. Also deine eigentliche Aufgabe, dein eigentlicher Fokus liegt auf deinem eigenen Spieleblock hinter deinem Sichtschirm und dementsprechend ist es, glaube ich, schon Spiel genug, dass man sagt, dass die App da eigentlich keine große Rolle spielt. Das ist einfach nur ein Mittel, um halt das umzusetzen, weil es ansonsten nicht gehen würde.
Ja, ist vollkommen richtig. Ich weiß halt nicht, inwiefern das in irgendeiner Form in die Beurteilung mit reinfließt. Ja, also es gab schon Spiele mit App-Unterstützung, wo plötzlich die App nicht mehr funktionierte nach irgendwelchen Updates. Und dann hast du das Spiel da liegen und dann kannst du dieses Spiel so im Regal angucken, weil es funktioniert auch nie mehr.
Ja, das ist natürlich theoretisch richtig. Praktisch ist es jetzt aktuell hoffentlich nicht so schnell der Fall. Gut, dann dein dritter und letzter Tipp.
Mein dritter und letzter Tipp, da kann ich es mir jetzt ganz einfach machen und ganz schnell. Das Spiel heißt Honeybus von Elf Creek Games, auf Deutsch bei Skellig erschienen und ist für mich eine wirklich, im wahrsten Sinn des Wortes, wunderschöne Wirtschaftssimulation auf der Blumenwiese. Du hast dazu ja schon was gesagt. Wir bauen unsere Waben, sammeln Nektar, erfüllen Aufträge von den tierischen Waldbewohnern. Und ja, also ist für mich ein tolles Spiel, eine tolle Mischung aus Beeple Placement, Worker Placement, Plättchen legen, Waben bauen und Wirtschaftssimulation. Und es sieht auch noch wunderschön aus. Und deswegen gehört es für mich auch auf die Liste.
Und The Meeple Goes To, wer gewinnt?
Ich denke, es wird Witchstone.
Auf keinen Fall. Also entweder, ich bin noch nicht ganz entschlossen, ich muss mir jetzt spontan entscheiden. Mein Herz schlägt ja eigentlich für alle drei irgendwie. Allerdings mehr für Dune Imperium und Planet X. Ich denke aber, dass, weil es einfach das Neuere und Besondere ist, wird es Planet X. Die suchen nach Planet X, sage ich.
Okay, also ich denke, da bei mir in meiner Welt ist Dune Imperium gar nicht nominiert, weil es nicht in diesen Jahrgang gehört. Ansonsten, wie gesagt, wäre es für mich Dune Imperium. Aber ich denke, Witchstone hat die besten Chancen und freue mich dann bei der Preisverleihung im Online-Stream Rainer Knizia zu sehen, wie er als Magier verkleidet ist. Als Hexer.
Das wird er ja wahrscheinlich eh sein, wenn er nominiert wird. Egal, ob er gewinnt oder nicht. Aber ja, schauen wir mal. Das waren dann unsere Tipps für dieses Jahr. Ich würde sagen, jetzt braucht die Jury gar nicht mehr tätig zu werden. Können das so 1:1 übernehmen und dann
ist quasi alles schon entschieden.
Ja, ziehen wir einfach dann beim Sonntag von der BerlinCon das Tuch runter von dem jeweiligen Spiel des Jahres und Kennspiel des Jahres und sagen, hier sind unsere Empfehlungen und die wurden so auch 1:1 genommen.
Genau. Wie geht's denn jetzt da weiter in dem Bereich? Also ich glaube, die Bekanntgabe der Nominierten ist am 23. Mai. Am 20. Juni gibt es in Hamburg die Verleihung des Kinderspiels des Jahres und am 16. Juli, das ist der Samstag der BerlinCon, da findet in Berlin die Preisverleihung statt.
Ach stimmt, das wird jetzt samstags abends gemacht, ne? Die machen sie gar nicht mehr Sonntagmorgen.
Abends weiß ich gar nicht, sondern
doch, ich glaube, das war jetzt irgendwie.
Es war doch bislang immer montags. Es war
oder so, ja, kann Montag auch sein. Und also sie wollten daraus so eine Abendveranstaltung, glaube ich, machen oder so.
Jetzt habe ich nur gelesen, 16. Juli, das ist wie gesagt der Samstag der BerlinCon, da wird dann Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres gekürt. Da bin ich mal gespannt. Da sind wir ja dann vor, also wir sind nicht vor Ort auf der Preisverleihung, aber wir sind auf der BerlinCon zumindest.
Ja, komisch, dass wir nicht eingeladen wurden. Das ist,
ja, ich verstehe auch nicht. Also
ganz, ganz seltsam. Naja. Irgendwie müssen unsere Einladungen auf dem Postweg verloren gegangen sein.
Ja, da ist irgendwas schiefgelaufen.
Ja, naja.
Wir fragen am besten nochmal nach.
Ja. Vielleicht, wenn nicht, dann nächstes Jahr. Ich meine, wir sind jetzt eh auf der BerlinCon. Wir haben eigentlich gar keine Zeit. Also,
genau.
Wir hätten ja eh absagen müssen. Also daher.
Ja, genau. Der Stress.
Ingo, vielen Dank für deine kompetenten Aussagen.
Ja, Kinderspiel des Jahres wird mit Quacks und Co. nach Kettenburg, ne? Ich wollte es nur gesagt haben.
Sehr gut, schreibe ich mir direkt auf. kommt auf meine Kaufenliste, falls ich mal Kinder habe.
Brauchst du nicht. Kannst du hier bei mir spielen. Mit meiner Tochter.
Okay, na dann.
Alles klar.
Okay, dann wie immer wünsche ich unseren Hörerinnen und Hörern viel Spaß beim Spielen. Und wir hören uns wahrscheinlich wieder ungefähr so in 2 bis 4 Wochen.
Ja, wir versuchen es ein bisschen schneller
hinzukriegen. Nein, wir bleiben inkonsequent. Wir machen das, wann wir Lust haben.
Genau. Ronny, auch dir vielen Dank für deine geschätzte Expertise. Hast du Erweiterungen gekauft seit dem letzten Mal?
Nicht, dass ich wüsste, exakt.
Brav. Gut. Gut gemacht.
Na,
ich frage nächstes Mal nochmal.
Alles klar.
Allen Zuhörern alles Gute, spielt schön und viel Spaß bei der Bekanntgabe der Nominierten. Und dann bis bald.
Bis bald, ciao.
Macht's gut, ciao.
Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt uns eine E-Mail an brettspielmonster@gmail.com.
Oder besucht unsere Facebook-Seite Brettspielmonster.
Auf der Facebook-Seite findet ihr auch den Link zu unserem Discord-Server.
Oder folgt uns auf Twitter unter @brettspielmon.
Oder auf Instagram unter @brettspielmonster.